Moin, Servus und Hallo zum neuen nachhaltigemode.de Podcast, ein Podcast von Live Verde. Und in diesem Podcast wird es, wie der Name schon verrät, ausschließlich um das Thema nachhaltige Mode gehen. In der ersten Folge hatte ich das Vergnügen mit Michael Spitzbart von Bleed Clothing. Michael ist der CEO und Gründer von Bleed Clothing und er hat in der ersten Folge uns einen Einblick in die Welt der nachhaltigen Mode gegeben. Er hat uns erklärt, wie er zum Thema kam, hat ein bisschen was über seine Gründerstory erzählt und hat vor allem auch verraten, worauf man als Konsument oder Konsumentin achten sollte, wenn man eben nachhaltige Mode kauft. Also ein absolut informatives und spannendes Interview in der ersten Folge des nachhaltigemode.de Podcast. Und so wird es munter weitergehen. Interviewen werden ja unter anderem ich und unsere Praktikanten, die CEOs eben von nachhaltigen Modelabels. Wir werden aber auch selber recherchieren, werden versuchen, euch ein paar Statistiken und Bewegungen im Bereich der nachhaltigen Mode vorzustellen, sodass ihr, wenn ihr am Ball bleibt, hier wirklich spannende News eben zum Thema Eco-Fashion erfahren werdet. Wir wünschen viel Spaß beim neuen Podcast von nachhaltigemode.de. Herzlich willkommen zum Nachhaltige Mode Live Verde Podcast, lieber Michael.
Hallo, danke für die Einladung.
Hallo, grüß dich. Das ist im Prinzip jetzt die erste Folge des nachhaltigemode.de Podcast, den Live Verde Podcast, den gibt es ja jetzt schon ein bisschen länger und wir haben uns überlegt, dass wir jetzt auch mal die vielen Unternehmen, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten entstanden sind im Bereich nachhaltige Mode, dass wir denen auch mal eine kleine Bühne bieten. Und wollen dich gerne als Gründer und Geschäftsführer von Bleed Clothing gerne mal vorstellen. Und ich würde sagen, dass wir vielleicht so beginnen, dass du erstmal dich als Person und dann auch gerne deine Gründerstory mal kurz unseren Hörern vorstellst.
Genau. Also ich bin der Michael von Bleed. Ich habe Bleed vor, sind mittlerweile fast 12 Jahre. 2008 hatten wir so die erste Idee. Zu einer nachhaltigen, sportorientierten Lifestyle-Kollektion, die eben nachhaltig produziert ist. Mhm. Und seitdem treiben wir unser Unwesen im Modesektor und versuchen jedes Jahr aufs Neue die Branche mit neuen, nachhaltigen, auch innovativen Ideen zu beglücken im Endeffekt und schauen, dass man natürlich auch neben einfach nur Klamotte aus Bio-Baumwolle sehr, sehr viel Innovationsgrad und Funktionalität auch reinbringen in das Ganze und eben auch neue Ideen. Und das Thema Nachhaltigkeit ist ja sehr, sehr vielschichtig. Also das heißt, man kann sehr, sehr viel in Richtung Kreislaufwirtschaft arbeiten oder in die Bio-Richtung oder vegan oder aber auch das Thema Klimaschutz und CO2-Ausstoß beleuchten, dem wir uns jetzt auch vor 2-3 Jahren sowas aktiv angenommen haben.
Okay, aber lass uns doch vielleicht kurz nochmal den Sprung hin zu deiner Vita machen. Was war bei dir so die Initialzündung, dass du gesagt hast, du möchtest gründen und du willst vor allen Dingen auch was im Bereich nachhaltige Mode machen?
Also die Sache war die, ich habe Textildesign studiert, heißt, ich hatte natürlich gleich von Anfang an eigentlich einen textilen Background und habe mich sehr, sehr viel natürlich auch mit Textilproduktion damals schon beschäftigt, aber eher im konventionellen Bereich. Also man hat damals natürlich nichts über nachhaltige Textilproduktion gelernt in dem Studiengang, sondern einfach nur, wie es halt konventionell funktioniert. Da ich selber aktiver Outdoor-Sportler bin, war es für mich natürlich auch wichtig, da irgendwo eher in Richtung Sportwear-Industrie zu gehen. Das habe ich dann auch gemacht. Ich war dann 2 bis 3 Jahre für diverse Outdoor- und Ski-Snowboard-Marken in der Schweiz und in Deutschland tätig und habe auch da schon gewisse Produktionen betreut, die eben konventioneller Natur waren. Zwar nicht so viel Asien damals, sondern eher auch osteuropäisches Ausland. Und habe dann auch irgendwie so den Knackpunkt schon damals gemerkt, wie kann es denn sein, dass die eigentlich Klamotten für den Sport draußen in der Natur produzieren und eigentlich über ihre Produktionsmachenschaften eigentlich alles ruinieren, den Planeten ruinieren, sich kaum Gedanken machen, was passiert mit Farbstoffen. Es wird oder wurde damals null in Kreisläufen gedacht. Auch Recycling und so weiter war da auch kein Thema. Und ja, das war für mich eigentlich dann der Startschuss. Also ich habe dann immer versucht, so ein bisschen nachhaltige Ideen, also das, was ich damals so wusste, damit einzubringen. Leider bin ich da auf extrem taube Ohren gestoßen, weil immer nur ja letzten Endes die Marge gezählt hat und nicht das Produkt nachhaltiger zu machen, um da auch einen Mehrwert später auch zu generieren, auch für den Kunden. Und das war für mich dann einer der Gründe zu sagen, okay, es gibt einen Award von der weltgrößten Sportmesse, der ISPO in München, der Brand New Award, da bewerben wir uns jetzt einfach mal, wir designen einfach eine Kollektion ins Blaue rein und machen die so nachhaltig, wie es nur irgendwie geht und schauen mal, was dann passiert. Den haben wir dann tatsächlich auch bekommen, haben dann 2 Jahre Messestand in München gemacht und ja, das war der Startschuss von Bleed. Das ging dann im Januar 2009, ging das dann los.
Ja. Und über welche Zeit reden wir da, als du so deine ersten Erfahrungen mit Studium und ersten Berufserfahrungen gemacht hast, wo eben alles noch nicht so nachhaltig war?
Das war, also ich habe das Studium im Jahr 2006 abgeschlossen und ja, zwischendurch 2 Jahre dann eben in der Branche gearbeitet und 2008 kam so die erste Konzeptentwicklung einfach und 2009 im Januar haben wir gestartet. Mhm. Also das ist jetzt gute 12 Jahre her. Man muss natürlich auch sagen, es war damals sehr, sehr schwer, nachhaltige und funktionale Kleidung zu designen, weil es gab fast nur Biobaumwolle. Gerade so nachhaltige, ja wirklich innovative Materialien, die hatten wir wirklich gesucht, das war die Nadel im Heuhaufen und jetzt mittlerweile kann man schon wesentlich mehr aus dem Vollen greifen. Es gab auch damals nur sehr, sehr wenige Produzenten, die GOTS zertifiziert waren in Europa. Die Portugiesen waren da sehr, sehr weit und ich hatte einen sehr, sehr großen Anspruch, einfach das Ganze in Europa zu produzieren und eben nicht in Asien oder weit weg. Wir sind jetzt mit der Kollektion bei fast 90% innerhalb der EU, worauf ich tatsächlich sehr stolz bin.
Also wenn du jetzt wirklich im Prinzip so einer der ersten Stunde bist, wie erklärst du dir diesen Wandel von der konventionellen Modeindustrie hin zu immer mehr nachhaltigen Labels, nachhaltigen Produkten? Wie kommt das? Was würdest du sagen?
Also ich denke, generell ist auf jeden Fall festzustellen, dass wirklich in der Gesellschaft ein Umdenken stattfindet. Also man merkt es auch in der Sportindustrie ganz, ganz deutlich, dass die Leute sich schon mehr Gedanken machen, was sie kaufen und wem sie ihr Geld geben. Das steckt natürlich schon alles noch in den Kinderschuhen. Und im Moment ist es, würde ich sagen, eine Core Group, die das so verfolgt, aber auch gerade von den jungen Leuten, die jetzt so um die 20 sind, kommt sehr, sehr viel Drive in das Ganze rein. Und die ziehen teilweise natürlich auch Ältere mit sich so. Also man merkt es schon, egal ob das jetzt im Food-Bereich, im Kosmetikbereich oder auch im Modebereich sind. Also ich sehe die 3 Bereiche so ein bisschen zusammen auch, weil das sind Konsumgüter, die man eigentlich immer wieder aufs Neue konsumiert. Und gerade bei den 3 Bereichen macht man sich mittlerweile schon mehr und mehr Gedanken, was das für einen Impact auf Natur und Planet hat.
Mhm. Wie habt ihr da oder was war bei euch so was waren die ersten Produkte, die ihr auf den Markt gebracht habt und was war so das erste Konzept, was ihr euch überlegt hattet, womit ihr dann im Prinzip nachhaltiger wart als die anderen?
Also wir waren von Anfang an schon sehr ausgefuchst, sag ich mal. Also das heißt, wir haben eben nicht nur Hoodies und T-Shirts gemacht aus Biobaumwolle, das wäre uns zu einfach gewesen. Wir haben uns auch damals schon in der ersten Kollektion an Jeans und Funktionsjacken herangetraut, was extrem schwierig war. Es gab auch damals nur einen Hersteller, der recycelte Stoffe gemacht hat für so Funktionsjacken mit Membrantechnologie. Auch Jeans waren natürlich von den Mengen enorm. Mhm. Man muss ja da immer ein paar tausend Meter von dem Stoff abnehmen. Mhm. Ja, und für den Startschuss war das schon sehr gewagt, auf jeden Fall. Mhm.
Und mittlerweile habt ihr euch auf welche Linien fokussiert?
Also tatsächlich ist es immer sehr, sehr schwer, bei uns so eine Produktgruppe auszumachen, die Fokus ist. Also gerade jetzt auch im Winter sind es dann Winterjacken, wo wir ein bisschen mehr Fokus drauf haben. Im Sommer kann es dann aber auch mal die Bademode sein, gerade jetzt, wo es so heiß ist. Also wir sind sehr, sehr breit aufgestellt. Also bei uns kriegt man eigentlich von Kopf bis Fuß alles. Also bei uns kriegt man von ja, Schuhe über Socken eine große Jeans-Kollektion, aber auch Oberbekleidung und natürlich auch das, ja, die notwendigen Textilien auch für den Sport. Also wirklich fast alles. Das Einzige, was wir im Moment nicht machen, ist Unterwäsche. Das überlassen wir den anderen. Da gibt es genug. Und keine Kinderbekleidung oder Babybekleidung. Auch da sind wir raus. Aber ansonsten für ja, Erwachsene gibt es bei uns eigentlich alles Mögliche. In Recycled, in ja, Zellulosefaser, in Hanf, Leinen. Also auch die Materialbandbreite ist bei uns sehr, sehr groß. Viele auch vegane Alternativen. Cork, dann haben wir diese Chakroki-Paper-Geschichten. Also das heißt, das ist ein recyceltes Altpapier mit einer gepressten Lederstruktur, aus dem wir Geldbeutel hauptsächlich fertigen. Also das ist wirklich eine ganz, ganz große Bandbreite auf jeden Fall.
Okay. Ich stelle mir das aus unternehmerischer Sicht extrem schwer vor, so viele Produkte anzubieten. Die muss man ja auch irgendwie alle entwickeln. Also entwickelt ihr die Produkte auch wirklich selbst oder seid ihr mehr Händler?
Also wir sind tatsächlich eher Entwickler tatsächlich. Also okay. Wir haben ein Entwicklungsteam, das besteht aus ja, mittlerweile 4 Personen. Aha. Und ja, also die Lieferanten, die wir da aufgebaut haben, mit denen wir das auch zusammen entwickeln und auch die Produkte, die wir da machen, die sind natürlich schon über die Jahre einfach gewachsen. Also ob das jetzt die Jacken sind ja sehr, sehr komplex, gerade Winterjacken mit so einer Füllung, mit so einer wärmenden und auch ja letzten Endes sehr, auch vom Schnitt her sehr, sehr aufwendig. Aber wenn man das einfach mal über die Jahre hin entwickelt hat, dann ist es nicht mehr so das große Hexenwerk, sage ich jetzt mal, sowas zu machen. Kostet natürlich schon auch Zeit, aber wir haben, würde ich sagen, wahrscheinlich mehr Designer und Entwickler bei uns im Unternehmen als Verkäufer. Okay. So ein bisschen eine andere Aufteilung auf jeden Fall. Aber ich glaube, wenn man den Innovationsgrad so hochhalten möchte, wie Bleed das will, geht es nicht anders.
Okay. Und wenn man jetzt Bleed mal so ein bisschen aus eben aus einer unternehmerischen Perspektive beleuchten will, wie viele Mitarbeiter seid ihr mittlerweile? Magst du was über euren Umsatz sagen, dass man sich mal so ein Bild machen kann? Ist es ein echtes Erfolgsmodell? Mit welchen Schwierigkeiten und Herausforderungen habt ihr vielleicht zu kämpfen gehabt und vielleicht auch immer noch, dass du mal da so ein bisschen Farbe gibst, was das Unternehmen selbst anbelangt?
Also generell sage ich über den Umsatz immer ungern was, weil über Geld spricht man nicht, sage ich. Das ist so mein Credo und wir sind auch gar nicht zahlenorientiert. Also das okay. ist bei uns tatsächlich wirklich... Also wir machen unseren Erfolg tatsächlich an anderen Sachen fest. Also für okay. uns ist es natürlich schon auch wichtig, zum Beispiel bei unseren ja, Wunschhändlern mit reinzukommen. Solche Geschichten, das befreut uns immer sehr. Aber auch ja, eher eine innovative Produktlinie zu gestalten, das ist dann eher für uns der Erfolg. Aber letzten Endes ist es so, dass wir mittlerweile ein Team von 15 Leuten haben mhm. am Standort in Nordbayern und ja, können alle tatsächlich davon leben, von dem Erwirtschafteten mhm. und beliefern mittlerweile an die 100 Kunden europaweit. Also das heißt, wir sind zum einen im Endkundenbereich tätig natürlich über unseren Online-Shop und haben auch einen eigenen Concept-Store bei unserem Standort. Plus wir beliefern auch den Einzelhandel. Mhm. Also Sporteinzelhandel, Modeeinzelhandel, und wir sind auch bei einigen größeren mit gelistet und können so tatsächlich sehr, sehr gut leben.
Also die Umsatzfrage ging nur in die Richtung, dass man halt auch mal so ein bisschen als Zuhörer oder Zuhörerin sich mal ein Bild machen kann, wie gut stehen eigentlich so nachhaltige Modelabels da versus dem normalen Anbieter, ja, die ja dann schon ihre eben je größer, desto mehr Umsatz, aber haben die kleinen und dann eben die nachhaltigen Anbieter, haben die auch eine Daseinsberechtigung und können die auch davon leben? Das war so ein bisschen die Frage, die dahinter steckte. Aber du meinst, ja. das funktioniert auch wunderbar.
Das funktioniert wunderbar. Also das ist eigentlich, also man wird ja oft gefragt, gerade das Thema Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit, wie gelingt diese Gratwanderung? Das ist auch eine Gratwanderung. Also das muss man einfach so sagen. Also wir müssen schon unser Team so ein bisschen gerade in der Führungsebene darauf hin vorbereiten, sage ich jetzt mal, dass bei uns eben nicht die großen Managergehälter gezahlt werden. Da gehe ich aber als Chef auch mit gutem Beispiel voran und sage, okay, ich zahle mir das aus, was ich wirklich zum Leben brauche und mehr nicht. Ja, letzten Endes funktioniert es auch sehr, sehr gut. Und wir sind vom Team her eigentlich alle sehr, sehr idealistisch geprägt und sehr, ja, sind wissen auch, wofür wir es tun. Also von daher ja, braucht es eben keine Riesengehälter.
Ja. Ist ja vielleicht auch so ein bisschen ein Thema, was ich dann auch vielleicht im Recruiting niederschlägt, ne? Gerade die Frage, bekommt man die richtigen Mitarbeiter, bekommt man auch die richtigen Mitarbeiter mit dem richtigen Mindset? Wie schaut es bei euch da so aus? Ist die Rekrutierung von Personal einfach oder wie schaut es aus?
Ist tatsächlich nicht so schwer. Also viele Unternehmen hier im ländlichen Raum vor allem haben natürlich schon das Problem, an geeignetes Personal ranzukommen. Mhm. Bei uns ist zum einen die Sache natürlich super, dass wir 5 Kilometer weiter im Nachbarort eine Textilschmiede haben, also das heißt eine Hochschule, die sich rein mit dem Thema Textil auseinandersetzt, sei es jetzt im kaufmännischen Bereich, aber auch im gestalterischen und technischen Bereich. Das ist auf jeden Fall schon, also wir haben sehr, sehr viele Ehemalige von dieser Schule, ich bin selber einer. Okay. Also das ist tatsächlich sehr, sehr hilfreich. Mhm. Und es kommen aber auch sehr, sehr viele von außerhalb, die jetzt praktisch ja zugereist sind zu uns und wegen uns da sind, die natürlich auch eine sehr, sehr idealistische Einstellung zu dem Ganzen haben und sich aber dann auch nahtlos ins Team eingefügt haben. Also das ist, es freut uns natürlich auch sehr, dass wir auch Zuzug von außerhalb haben. Die neueste Kollegin kommt jetzt zum Beispiel aus Stuttgart, was über 300 Kilometer von uns entfernt liegt, die jetzt schon seit einem Jahr in unser Team hineingewachsen ist und so geht es fröhlich weiter.
Konntet ihr dann mittlerweile auch schon eine Arbeitgebermarke aufbauen, die eine gewisse Strahlkraft hat, sodass das potenzielle Personal auch direkt auf euch zukommt oder müsst ihr selber immer noch Werbung machen, damit sich eben Leute bewerben?
Also das ist tatsächlich Wahnsinn, mich chauffiert es eigentlich schon immer fast, wie viele Initiativbewerbungen doch auch reinkommen.
Okay.
Auch wirklich tatsächlich aus dem Ausland. Also wir haben Bewerbungen aus USA, wir haben Bewerbungen aus Frankreich und überall her. Also das finde ich schon echt Wahnsinn. Aber das sieht man auch, dass wir natürlich eine gewisse Strahlkraft Mitglied auch mittlerweile haben. Und dass die Leute daran interessiert sind, bei uns arbeiten zu wollen. Und das begeistert mich schon sehr.
Was sind denn eigentlich von euch so typische Wettbewerber?
Ja, da gibt es natürlich jetzt mittlerweile schon einige. Es gibt so die wirklich sehr, sehr lang dabei sind. Gerade jetzt im Kölner Raum, sage ich jetzt mal, gibt es da ja so ein, zwei größere auch in Hamburg auch so ein bisschen jünger orientiert auf jeden Fall. Mit dem funktionalen Anspruch, wie den wir haben, gibt es noch eher wenig. Also gerade aus Deutschland wäre mir da jetzt nichts so in der Richtung bekannt. Die jetzt funktional sind, die sind schon sehr, sehr spitz aufgestellt. Also die haben dann wirklich nur eine reine Fahrradkollektion zum Beispiel oder so. Also sind dann nicht so breit aufgestellt wie wir. Und mich freut es aber schon auch, also gerade wenn man sich jetzt eine Neonit-Messe in Berlin angeschaut hat, letztes Mal im Januar, muss man einfach sehen, es ist eine unheimlich große Szene entstanden mit allen möglichen Brands. Du kriegst mittlerweile eigentlich alles auch in nachhaltig und du kriegst es auch wirklich mit einem guten Design. Das war ja bis vor, sagen wir mal, 6, 7, 8 Jahren noch nicht der Fall. Das sah auch die Messe noch ganz anders aus. Mittlerweile ist diese Messe mit der ganzen Markenlandschaft eigentlich absolut mehr als konkurrenzfähig, als man glauben möchte.
Ja. Also ich war auch vor Ort, war auch wirklich überrascht, angefangen von der Location mit dem Flughafen Tempelhof und so, und so wie sie es alles aufgezogen haben, das war schon hochprofessionell, da hat man schon gemerkt, die ganze Branche ist den nächsten Step gegangen. Und ich glaube, das tut auch wirklich den Öko-Anbietern gut, dass es halt dann schon so ein bisschen mehr in Richtung Mainstream geht, auch wenn man halt dann trotzdem nicht seine Kernkompetenzen verlieren darf, was aber, glaube ich, auch wirklich fast keiner tut. Auch da vielleicht nochmal die Frage, wie hat sich denn die Zielgruppe, die Userschaft, wie haben die sich verändert? Also wie ticken die Leute heute, was ist den Käufern und Käuferinnen heute wichtig?
Also man sieht es natürlich also man muss immer so ein bisschen teilen zwischen Direktkunde und Handel, Händler, Handelsgeschäft. Ich möchte so sagen, also es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Transformation im Gange. Gerade wenn es ja, um das nachhaltige Einkaufen geht. Also auch Händler, die vorher ja kaum über nachhaltige Marken nachgedacht hätten oder überhaupt generell eine Marke, keine Ahnung, die auf der Neonit aufstellt, zu listen bei sich, das hat sich mittlerweile komplett gedreht. Also ich würde sagen, so auf der Neonit früher, hieß ja noch Ethical Fashion Show, war es erst schon so, dass nur nachhaltig orientierte Kunden und Händler dort waren. Jetzt mittlerweile kommen auch wirklich die konventionellen und auch die ganz großen ja, auf die Messe und schauen sich das an, was da passiert und ordern auch aktiv. Und das war vorher absolut nicht der Fall. Also das ist wirklich so ein Knackpunkt, der vor 2 Jahren stattgefunden hat, dass das Thema wirklich auch in den konventionellen Bereich reingeht. Das sieht man natürlich auch beim Endkunden, dass der sich auch komplett umstellt. Also wir haben da auch natürlich die Professionals, sage ich jetzt mal, das sieht man natürlich auch, was man da auch von Kundenseite an Fragen reinbekommt, die sehr, sehr, sehr gut informiert sind. Und da sieht man natürlich auch immer als Kunde, wie ernst meint es die Marke. Also je nachdem, also wir kriegen halt wirklich Anfragen rein, die schon sehr fast wissenschaftlich schon sind, die dann auch gerne mal an mich gehen, wo auch mein Personal dann manchmal nicht mehr weiter weiß. Wir sind aber schon so, dass wir auch unseren Customer Service sehr, sehr gut schulen, dass die wirklich fast auf alles eine Antwort geben können. Und es geht sehr, sehr tief rein, also gerade wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht, dass da wirklich genau nachgefragt wird, wo kommt es her, wer stellt es her, unter welchen Umständen passiert das Ganze. Und ich finde auch, eine Marke, die den Anspruch hat, eine nachhaltige Marke sein zu wollen, die hat da auch wirklich Rede und Antwort zu stehen. Und wenn sie das nicht kann, dann ist wohl nichts dahinter. Und da merkt man halt schon sehr, sehr viel auch vom Endkunden, dass da einfach sehr, sehr viel Bildung auch und Knowledge im Gange ist in der Richtung und dass es die Menschen auch interessiert.
Würdest du sagen, dass die Käuferklientel jetzt von B2C-Seite oder der Endverbraucher, dass das schon eher die Akademiker sind oder ist es mittlerweile durchmischt?
Ja, es ist, also anfangs war es wohl so, dass sehr, sehr viel Akademiker dabei waren. Jetzt mittlerweile würde ich sagen, dass es schon auch ja, ganz normale Teile der Bevölkerung auch sind, die jetzt keine Akademiker sind. Doch, auf jeden Fall.
Und kannst du Produkte oder Produktlinien ausmachen, wo du sagen würdest oder so weit gehen würdest, dass die nachhaltige Mode, die konventionelle Mode vielleicht sogar schon verdrängt? Also wo die Marktanteile mittlerweile so groß sind, dass die wirklich veritabel sind und auch dann eben, wie du sagst, das B2B, die Händler sagen, wir müssen jetzt da was Nachhaltiges reinnehmen, weil die Nachfrage ist so groß, da müssen wir jetzt einfach reagieren.
Also ich glaube, noch ist es nicht so, dass die Marktanteile der nachhaltigen Marken größer sind. Also gerade das große Schreckgespenst der Fast Fashion ist da natürlich immer noch sehr im Gange. Ja, ja, und das ist schon immer noch der Kampf David gegen Goliath auf jeden Fall. Also das muss man schon wirklich sagen. Aber ich glaube, die haben auch jetzt gerade in diesen speziellen Zeiten in den letzten Monaten schon auch federn lassen müssen, weil natürlich da ja der die ja Vertriebsstrategie sehr sehr viel auf stationär geprägt ist und die Mieten natürlich schon extrem hoch sind. Und wenn der Laden dann einfach mal 8 Wochen oder länger zu ist, dann passiert da natürlich schon auch einiges. Man sieht jetzt natürlich auch, was passiert. Gerade auf Produktionsseite haben die Großen der Fast-Fashion-Szene da jetzt schon auch ganz, ganz viele Aufträge storniert, auch in Europa. Wir kriegen das auch von unseren Lieferanten und Nähereien einfach mit. Und da geht es jetzt schon darum, dass wir ja unsere Auftragslage auf jeden Fall stabil halten oder vielleicht sogar steigern können, um denen wirklich unter die Arme zu greifen.
Was könnte man denn machen, um dieses Spiel David gegen Goliath zu drehen, dass eben dann aus dem David vielleicht mal ein kleiner Goliath wird? Also was müsste die nachhaltige Modebranche machen, damit die dann einfach dann doch noch größer werden und sich da nicht die Butter vom Brot nehmen lassen?
Also ich glaube tatsächlich, dass der Prozess eh schon voll im Gange ist und ich glaube auch, also mittlerweile kommt einfach wieder viel mehr Wertschätzung für das Produkt in das Ganze rein. Das ist natürlich schon die große Challenge. Also wir haben da Ja, überwiegend alle, die jetzt in der nachhaltigen Szene sind, einen irren Aufwand an Kommunikation und Aufklärung ja, tagtäglich ja, zu leisten, um wirklich die Kundschaft und die Bevölkerung auf den richtigen Weg zu bringen. Aber es ist natürlich auch schon ja, da ein gewisses Interesse da, dass man, also man merkt es ja im Food-Bereich schon ganz, ganz extrem, dass nicht mehr nur billig gekauft wird und dass da eben diese Geizesgeil-Mentalität, die in den 90ern entstanden ist in Deutschland ganz extrem, dass das da auf jeden Fall sich in eine komplett andere Richtung mittlerweile entwickelt. Und das geht ja meistens so seinen Weg von Food über Kosmetik dann hin zur Bekleidung. Eben genau die Sachen, die man tagtäglich oder sehr, sehr oft aufs Neue konsumiert.
Okay, wir wollen den Nachhaltige Mode Podcast relativ kurz und knackig halten, immer so auf eine halbe Stunde rauskommen. Von daher die letzte Frage an dich. Was sind so deine Ziele und Wünsche für die nächsten Monate und vielleicht auch ein, zwei Jahre, gerade auch nochmal im Hinblick auf Corona? Siehst du die Zukunft eher positiv oder dann doch eher negativ? Habt ihr Projekte, die ihr plant, irgendwas Spannendes, worauf du unsere Zuhörer und Zuhörerinnen noch hinweisen möchtest?
Ja, also natürlich haben wir jetzt diese ja, unfreiwillige Auszeit sehr gut nutzen können. Messen haben ja auch dieses Jahr im Sommer keine stattgefunden. Das heißt, wir haben uns auch ja, von neuen Vertriebskonzepten bis über neue Produkte sehr, sehr viel neue Sachen überlegen können, mit denen wir jetzt ja auf die nächste Reise gehen für die nächsten Monate, sind sehr gespannt. Also haben jetzt auf jeden Fall auch nochmal das Thema Schuhe bei uns noch mit ausgebaut. Werden jetzt auch Winterschuhe auf jeden Fall noch mit ins Portfolio nehmen, auch sportlich orientiertere Schuhe noch gestalten in den nächsten Wochen und Monaten. Und ja, auch im Textilsektor ist es so, dass wir im funktionalen Bereich, also gerade Kreislaufwirtschaft ist für uns ein ganz, ganz großes Thema, wo wir uns sehr, sehr viel damit beschäftigen. Auch da werden wir auf jeden Fall neue Wege gehen und auch im Denim- und Jeansbereich werden wir noch neue Wege gehen. Wir haben jetzt auch dieses Jahr das erste Mal eine komplett in Deutschland produzierte Jeans rausgebracht, die ja bei uns im Heimatort tatsächlich sogar gewebt ist. Und sind da auch sehr, sehr stolz drauf und zeigen auch, okay, wie sieht eigentlich da die Tante Emma der Zukunft aus, sage ich jetzt mal so. Also das heißt wirklich lokal produziert und aber auch lokal angeboten, lokal verkauft. Und wollen auch dieses Regionale oder dieses Thema Regionalität auf jeden Fall in der Zukunft noch weiter ausbauen. Also eben nicht nur global denken, sondern eben auch mal direkt vor der eigenen Haustür.
Ja, hört sich gut an. Also viele, viele, viele Projekte, die ihr da so plant. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg bei all dem. Außerdem vielen, vielen Dank für deine Zeit und für den ersten Nachhaltige Mode Podcast. Der wird auf Live-Werde und auf Nachhaltige Mode erscheinen, sodass wir möglichst viele Leute erreichen. Und dir und deinem Team wünsche ich auf jeden Fall eine gute Zeit und kommt gut durch, ja, durch die Corona-Zeit. Vielen Dank.
Vielen Dank auch. Ciao, ciao.